Ich möchte noch mal kurz beten. Jesus, genau das, was wir gerade gesungen haben, darum flehe ich und bitte ich, schenke, dass wir deine Herrlichkeit schauen dürfen. Bitte schenke, dass mein Mund deine Wahrheit verkündigt, dich predigt. Bitte schenke es, dass ein Wächter auf meinen Lippen steht, der nichts rauslässt außer dein Wort. Bitte schenke, dass Glauben in unseren Herzen stehend auf deinem Wort gegenüber, dass wir in die Begegnung mit dir und die deine Herrlichkeit geführt werden, der du da bist, an den wir glauben, den wir lieben, gleich wir nichts sehen. Danke dir für dieses kostbare Werk. Amen. Vor einigen Jahren, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe und meine Mom mich dann in den Keller geschickt hat und gesagt, oben, hol das, hol Getränke, hol das und das. Und in meinem Kopf, ja klar, ich weiß Bescheid und gehe gleich los und bin schon aus der Türe draußen, bevor sie ausgesprochen hat, komme ich im Keller an und Getränke, gut, was soll ich holen? Oder schickt mich was anderes? Ja, ich weiß, in diesem Raum, aber wo genau, in welchem Schrank, weiß ich jetzt nicht mehr. Dann geht's wieder zurück, Treppe nach oben und nochmal nachfragen und irgendwie mühselig. Und ich weiß, das ist in meinem oft passiert. Man hätte es ja lernen können irgendwie, aber es war in meinem Leben oft so. Nicht recht zugehört und schon losgegangen und war nicht gut, so wie es war. Und der Grund war, dass man sich, bevor man gehandelt hat, dass ich, bevor ich gehandelt habe, nicht zugehört habe. Nicht, ich möchte es runterbrechen, nicht in die Gemeinschaft mit meiner Mutter in dem Fall war und nicht zugehört habe, nicht wirklich wahrgenommen hat, was sie gewollt hat, nicht wirklich wahrgenommen habe, was mein Auftrag ist und so war dieser Auftrag zum Scheitern verurteilt und das war nicht gut. Und ich denke, dass was wir damals passiert ist, heute in allen Menschen in vielfacher Weise passiert, dass wir in Aktionismus verfallen und handeln, bevor wir eigentlich gar nicht wahrgenommen haben, was es denn ist. Und ich möchte es noch weiter ausdrücken, noch weiter veranschaulichen, indem dass wir die Gemeinschaft nicht genossen haben. Es geht nicht um meine Mutter, sondern die Gemeinschaft mit unserem Herrn nicht genossen haben, ihm nicht zugehört haben, was er uns als liebevoller Herr und Gott, Erlöser, zu sagen hat. Nicht zuschauen, nicht schauen, wer er ist und gleich loslaufen in den Keller und irgendwas hochholen, das eigentlich gar nicht gefragt ist oder irgendwie auch immer. Ich möchte heute die Predigt aus Johannes 14, den Worten unseres Herrn, möchte ich Worte mit uns gemeinsam anschauen, unserem Herrn zuhören. Und ich habe diese Predigt überschrieben, die Liebe zu Jesus bedeutet, aus der geistlichen Gemeinschaft mit ihm heraus ihm nachzufolgen. Liebe zu Jesus bedeutet, aus der Gemeinschaft mit ihm heraus für ihn zu leben, ihm nachzufolgen. Ich möchte diesen Text lesen, aus Johannes 14, Verse 15 bis 26. Ich lese Johannes 14, Verse 15 bis 26. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er mit euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch eine kleine Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm selbst offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, was ist geschehen, dass du dich uns selbst offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen, Wohnung bei ihm machen. Und wer mich liebt, wird meine Worte und hält, Entschuldigung, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, dieser wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus ist in der Lehre kurz nach dem Einsetzung des Abendmahls mit seinen Jüngern, kurz bevor er nach Gethsemane geht und dann gefangen genommen wird und kurz darauf dann gekreuzigt, stirbt, dann nach 3 Tagen aufersteht. Und in diesem Zusammenhang nimmt Jesus seine Jünger nochmal, wir sind noch im Obergemach, und richtet sie aus auf diese Zeit, die kommen wird, und er lehrt sie. Und er lehrt sie hier in diesen Worten, die wir gelesen haben, wie, was das bedeutet, ihn zu lieben, nämlich aus der Gemeinschaft heraus mit ihm zu leben und ihm nachzufolgen. Diese Hauptverse, die ich heute anschauen möchte, sind die Verse 15 bis 21. Ab Vers 22 kommt nochmal eine Vertiefung, wo Judas ihn was fragt, und danach fasst unser Herr nochmal zusammen und sagt, gibt noch einen Ausblick. Aber die Verse, die ich mit euch anschauen möchte, sind die Verse 15 bis 21. Ich möchte sie gleich nochmal lesen, möchte aber euch vorher noch ein paar Worte zur Struktur mitgeben. Und zwar diese Verse sind so aufgebaut, dass Jesus anfängt und sagt, wenn er mich liebt, und er endet damit, was es bedeutet, ihn zu lieben. Die Liebe zum Herrn ist, was diese Verse einrahmt. Und als zweiten Schritt sagt er, wenn er mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und als vorletzten Schritt sagt ihr, ihr werdet meine Gebote halten. Ich werde es gleich lesen, ihr könnt es dann nachprüfen. Das heißt, wir haben die Liebe als großes Ganzes außenrum. Das äußert sich in Gehorsam, den Geboten Jesu gegenüber. Und das innere Kern, und das ist die meisten Verse, die Verse 16 bis 20, spricht Jesus darüber, dass man Gemeinschaft mit dem Geist hat und Gemeinschaft mit ihm hat. Warum baut Jesus seine Lehre so auf? Warum tut er das? Weil er sagt, die Liebe und Gehorsam haben einen Kern, haben ein Herz, woraus sie gespeist werden. Nämlich aus der Gemeinschaft, aus der Beziehung mit Jesus. Ich möchte den Text nochmal lesen, Verse 15 bis 21, und ihr könnt das im Text beobachten. Jesus fängt an, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er mit euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt mich, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch, wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch noch eine kleine Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt, und ich werde ihn lieben und mich ihm selbst offenbaren. Ihr seht, wie der Herr diesen Text aufbaut. Und ich möchte diese Predigt heute mit dem Herzen anfangen. Unser Herr nimmt sich die meiste Zeit in dieser Lehreinheit dafür, Zeit zu reden und zu erklären, was es bedeutet, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Weil daraus der Rest entwächst. Und so wollen wir heute in dieser Predigt eine große Zeit uns dafür nehmen, zu fragen, wie können wir in Gemeinschaft mit Jesus leben? Wie können wir aus der Gemeinschaft, das ist der nächste Schritt, dann ihn lieben und ihm nachfolgen? Aber wir beginnen mit der Gemeinschaft. Oder in dem Bild, wo ich eingestiegen bin. Wir beginnen damit zuzuhören, in dem Fall meiner Mutter zuzuhören und zu fragen, was sagst du denn wirklich? Und erst dann gehen wir in den Keller und holen Apfelsaft oder was auch immer. Ihr könnt einsetzen, was ihr wollt. Ihr habt bestimmt so ähnliche Erfahrungen als Kind, oder? bin ich nicht alleine so, habt ihr alle mitgemacht. Noch, macht man später noch, ja. Wir haben aktuell keinen Keller, wo, also, beziehungsweise haben einen Kellerabteil, da ist nicht so viel, da muss man nicht so viel runtergehen. Wahrscheinlich deswegen fällt es mir nicht mehr so auf. Lasst uns anschauen, was unser Herr über die Gemeinschaft spricht. Ich habe schon angesprochen, wo sind wir? Wir sind darin, dass der Herr 3 Jahre in engster Gemeinschaft, genau genommen 3,5 Jahre in engster Gemeinschaft mit den 12 unterwegs war, Tag und Nacht. Sie beobachten ihn beim Beten, wenn er sich zurückzieht. Sie beobachten ihn in einer großen Schar. Er nimmt sie mit, 3 von denen in besonderer Weise an manchen Orten, innigste Gemeinschaft. Der Herr passt auf sie auf, da kommen die schriftgelehrten Pharisäer, greifen die Jünger an. Und der Herr tritt vor sie und sagt: Vorsicht, ich passe auf euch auf, hütet euch vor ihrem Sauerteig. Und er passt auf sie auf und er weiß, es kommt eine Zeit, wo er nicht mehr auf sie aufpassen kann. In Kapitel 17 betet er sie, sagt: Vater, ich habe sie bewahrt in deinem Namen. Jetzt geh ich, bewahre du sie in dieser Welt. Und er weiß, er selber wird nicht mehr da sein, um auf sie aufzupassen, um sie zu lehren, um ihnen zu sagen: Geht dorthin, kümmert euch, dass es Eselfohlen kommt oder irgendwas, geht aus und predigt. Er wird nicht mehr da sein. Und der Herr weiß, jetzt ist es notwendig, sie auszurichten, ihnen zu erklären, wie könnt ihr weiterhin mit mir Gemeinschaft haben. Und er spricht zunächst einmal, vielleicht ist es einem aufgefallen, nicht über Gemeinschaft, sondern über den Heiligen Geist. In Verses 16 bis 17: Ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er mit euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Spricht weiter, später in Vers 26, den Beistand, den Heiligen Geist. Er spricht weiter davon, dass es sein Geist ist, ist der Heilige Geist, und er wird zu den Jüngern kommen. Wie nennt Jesus ihn? Wenn für Gott und für Menschen der Schrift ein Name verwendet wird, müssen wir immer hinschauen und fragen: Wie wird er genannt? Er spricht nicht einfach nur den Heiligen Geist und ihr wisst schon Bescheid, sondern er gibt ihm besonderen Namen. Vers 26 steht: Und er wird den Vater bitten und er wird einen anderen Beistand geben. Übersetzungen haben das unterschiedlich. Eigentlich steht in meiner Übersetzung einen Sachwalter. Das meint einen Anwalt. Man übersetzt einen Beistand, wer eine Luther-Übersetzung hat, der hat den Tröster. Was haben wir noch? Einen Mittler könnten wir es noch übersetzen, einen Sachwalter, einen Beistand. Das Griechische, was hier verwendet wird, ist der herbeigerufen wird, der neben einen steht. Stellt euch vor, ich würde hier auf der Kanzel zittrig werden, meine Knie werden zittrig. Ja, einer von euch merkt es, hat ein fixes Auge, vielleicht Krankenschwester oder so. Und ihr merkt, der Ruben braucht es jemand. Und er kommt hierher und packt mich und steht neben mir und nimmt mich in den Arm und guckt, dass ich nicht zusammensack. Hier, dass ich nicht die Kraft verliere. Das wäre in diesem Fall ein Beistand. Der eigentliche Begriff kommt aus dem Juristischen. Dann nicht einer, der körperlich zusammensackt, sondern einer, der im Verhör steht und sich verteidigen muss. Und dann kommt einer von euch, ich werde verhört, ladet mich ein, wer weiß, ob ich da noch kommen würde, ladet mich ein, Ruben, wir müssen mal reden, hier und da, du hast falsch gehandhabt. Und dann einer von euch steht auf und sagt: Hey Ruben, liebe Gemeinde, guck mal, der Ruben hat das nicht getan. Er hat hier eure Räumlichkeit nicht angezündet. Dann wird es übrigens geklärt, wer hier raus ist. Er hat das nicht gemacht, weil er war an diesem Abend bei mir. Ich habe ihn gesehen, das wäre mein Beistand in diesem Situation, das wäre mein Beistand. Und so ist dieser eigentlich ein juristischer Begriff, einer, der nebenbei kommt. Im Text lesen wir davon, dass er mit euch sein wird. Im Text lesen wir davon, dass er bei euch sein wird. Das ist die gleiche griechische Formulierung. Im Text lesen wir, dass er in euch sein wird. Heiliger Geist, ein Beistand. Was möchte Jesus sagen? Jesus sagt: Ich gehe, aber ich schicke einen, ich bitte den Vater und er schickt euch einen, der an eurer Seite sein wird, der bei euch sein wird. Und da all diese Übersetzungen, die wir haben mit Sachwalter, den drückt den juristischen Begriff aus Luther, dieses wunderbar seelsorgerliche, der Tröster. Wenn Jesus später im Text von verwaist, ihr seid verwaist, spricht, dann passt das wunderbar. Dieser Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist hier 2 Kapitel später, wo Jesus sagt: Ein Tröster, einen Beistand, einen Mittler, der zwischen mir und Gott vermittelt. All diese Übersetzungen haben drücken einen Teil aus, der richtig ist. Ich habe mich versuche mich an den Beistand zu halten jetzt in der Predigt, weil ich denke, das ist ein Begriff, der vieles abdeckt davon. Jesus möchte den Jüngern sagen, hey, ich gehe, das hat er übrigens ein paar Verse vorher gesagt, Kapitel 14 am Anfang, ich gehe und er sagt, aber ich schick jemand, der steht euch bei und der wird bei euch sein. Und wer ist dieser jemand, der dort kommt? In Vers 17 wird er genannt, der Geist der Wahrheit. Und wieder müssen wir fragen, warum spricht Jesus davon, dass es der Geist der Wahrheit ist? Er könnte wieder einfach nur sagen, ein Heiligen Geist. Oder er könnte einfach nur sagen, er. Aber er sagt, der Geist der Wahrheit. Warum? Geht mal mit mir in Kapitel 14, Vers 6. Könnt ihr vermutlich auswendig, spätestens wenn ihr einen Blick raufgeworfen habt. Jesus spricht zu ihm, zu Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wessen Geist kommt hier? Der Geist Jesu. Der Geist der Jesu. Jesus ist die personifizierte Wahrheit. Und sagt, jetzt schicke ich euch meinen Geist. Das heißt, wenn Jesus die Wahrheit ist, dann meint er damit, ich bin die vollkommene Repräsentation, die vollkommene Ebenbildlichkeit Gottes. Guck mal mit mir in 14,9, was er dort sagt. Ja. In Vers 8 fragt Philippus, zeig uns den Vater, und es genügt uns, 14,9. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du habt mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das meint Wahrheit. Jesus ist die vollkommene Sichtbarmachung des Vaters. Er hat alle Wahrheit über den Vater geoffenbart. In Kapitel 1 beginnt das Evangelium. Der einzig Geborene vom Vater vor der Gnade und Wahrheit. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Gottes Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Gottes wohnte unter uns. Das ist Jesus. Kapitel 15 in Vers 1 spricht er davon, ich bin der wahre Weinstock. Wir meinen damit, das ist ein Aspekt, wer Gott ist, wie im Alten Testament verheißen wird, Fruchtbarkeit. Und ich bin die vollkommene Personifizierung davon. Jesus ist die vollkommene Repräsentanz, die vollkommene Sichtbarmachung Gottes. Und jetzt sagt er, dieser Geist, mein Geist, zieht in euch ein. Das heißt, der Geist, der Gott sichtbar macht, der die Wahrheit über Gott sichtbar macht, erfahrbar macht, bekannt macht, dieser Geist zieht in euch ein und wohnt in euch. Und er wird in euch die Wahrheit entfalten. Er wird Christus in euch entfalten. Und was ist, jetzt haben wir uns angeschaut, wer kommt zu euch? Der Beistand, der Tröster, der Sachwalter, der Geist, der Heilige Geist. Er kommt zu euch. Also der Text hier spricht davon, dass man ihn empfangen kann, den Geist. Wie ein Paket, oder? Empfängt dieses. In diesem Kapitel, in Vers 23, spricht Jesus davon. Am Ende vom Vers, wer mein Wort halten wird, der wird vom, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Eigentlich heißt es hier, und wir werden eine Bleibe bei ihm machen. Dieses Wort meint verweilen im Sinne von nicht einfach nur Wohnung von Gebäude, sondern dort bin ich gegenwärtig. Das ist das, was er meint. Wir werden in ihm einziehen und in ihm wohnen. Der Text spricht weiter davon, dass den Heiligen Geist, die Welt kann ihn nicht sehen. Im Umkehrschluss, wir können ihn sehen. Aber nicht einfach nur im Sehen, wie ich sie sehen kann, sondern sehen im Sinne von genau beachten, genau betrachten, erfahren, beobachten, genau hinschauen. Das ist, was Jesus sagt, das könnt ihr den Heiligen Geist, ihr könnt ihn genau wahrnehmen. Und jetzt verstehen wir, dass hier nicht von sichtbarem, physischem Sehen die Rede ist, sondern dass es hier um eine geistliche Wahrheit geht. Jesus spricht davon weiter in Vers 17 am Ende, und ihr kennt ihn. Kennen meint in Erfahrung, nicht Erfahrung, sondern doch Erfahrung im Sinne von persönliche Beziehung mit ihm eingehen. Dieses bekannte und Abraham Adam erkannte seine Frau und sie ward schwanger. Ein Ausdruck von tiefer Beziehung. Ihr werdet in einer Beziehung mit ihm leben, ein tiefes Erkennen. Vers 20 heißt es beispielsweise, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ein Ausdruck von, ihr werdet verstehen, wer ich bin und tief begreifen, wahrhaft wahrnehmen. Und er wird in euch sein, am Ende von Vers 17. Herrlicher Geist, dieser Beistand, der kommen wird, ist derjenige, der kommt, weil Jesus geht. Die Jünger, stellt euch das vor, damals im ersten Abendmahl, als uns der Herr das eingesetzt hat, die Jünger haben ihn angefasst. Vielleicht dieses Bild von Michelangelo, wie Johannes an seiner Brust liegt. Wir wissen nicht, ob es wirklich so war, aber ich kann es mir vorstellen. Sie waren in enger Gemeinschaft mit ihm. Haben ihn angefasst. Johannes spricht im ersten Johannesbrief, wir haben ihn gespürt. Wir haben, steht dort nicht, aber wir haben ihn gerochen. Wir haben Gemeinschaft mit ihm gelebt. Wir haben ihn wirklich angefasst. Überlegt euch mal unseren Herrn. Und dann geht er. Und ist weg. Und ich kann die Jünger so verstehen, dass sie sich in 3 Tagen eingeschlossen haben, voller Angst. Ihr Herr ist weg. Welche Krise kriegen wir, wenn, keine Ahnung, okay, Krise ist übertrieben, aber wenn meine Frau mal bei ihren Eltern zum Beispiel übernachtet, 1-2 Nächte, ist ein Platz leer neben ihr im Bett. Nicht gut. Das ist meine Frau, das ist nicht mein Herr. Das ist was anderes. Ich kann die Jünger verstehen und Jesus sagt, ich schicke ihn euch. Und es wird besser sein, weil er wird sogar in euch sein, wird in euch leben. Bisher war er bei euch, der Geist, in Christus, aber jetzt wird er in euch einziehen. Ich mir überlegt, wie veranschauliche ich euch das? Stellt euch vor, wir leben hier vor einigen Jahrhunderten zur Zeit der Ritter. Und ihr lebt auf einer Burg und da gibt's einen großen, starken Ritter, der hat eine vollkommene Rüstung. Und im Krieg steht er vor euch hin und kämpft mit allen Feinden und er vermag es zu retten und vermag euch zu retten und zu bewahren. Und dann plötzlich geht dieser. Aber er sagt, hey, es ist gut, dass ich gehe. Warum? Ich lasse jedem von euch eine Rüstung da. Und ihr dürft sie alle anziehen und Schwert und so weiter. Dann sind wir bei Paulus, Epheser Kapitel 6, die Waffenrüstung des Herrn. Kinder, lasst euch das alles. Ihr dürft sie alle anziehen. Und hat jeder eine Rüstung. Natürlich, wir sehen den großen Kämpfer nicht mehr, aber wir haben jeder den Geist, der in uns wohnt und in uns kämpft. Aber warum rede ich von Gemeinschaft mit dem Herrn? In diesen Versen 16 bis 17 haben wir es geredet, dass wir Gemeinschaft mit dem Geist haben. Dieser Text schwingt um und bisher sagte Jesus, der Geist wird in euch sein und plötzlich in Vers 18, da schaut mal mit mir rein, Vers 18 heißt es dann plötzlich, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Für unseren Herrn ist es im Text kein Unterschied, ob der Geist zu ihnen kommt oder ob Jesus zu uns kommt. Er spricht ja auch von seinem Geist, der Geist der Wahrheit. Er spricht ja auch davon. Das heißt, Jesus kommt im Heiligen Geist zu seinen Jüngern. Und deswegen führt das der Herr jetzt aus, Verse 18 bis 20, was es bedeutet, dass Jesus zu uns kommt. Weil der Heilige Geist kommt nicht von, hat nicht sich selber im Blick. Sagt jetzt, Jesus, du bist weg, du hast mich genervt, jetzt komm, lass mal mich in deinen Jüngern groß machen, dann erkläre ich ihnen, wie toll ich bin der Geist Gottes. Nein, sondern der Geist kommt und sagt, Jesus, du hast es wunderbar gemacht und ich erkläre den Jüngern noch, was hast du gemacht. Wir werden das gleich sehen. Die Jünger laufen diese 3 Jahre mit dem Herrn rum. Johannes gibt uns Zeugnis davon immer wieder und sie denken sich, was macht er da eigentlich? Wir verstehen das nicht ganz. Bis dahin am Ostersonntag sie laufen wollen, ihn einbalsamieren. Haben nicht verstanden, dass er auferstehen musste. Und der Geist sagt Jesus, ich komme und ich erkläre den Jüngern, was du wirklich getan hast. Ich entfalte in ihnen den Blumenstrauß deines Werkes, damit sie wirklich begreifen können, das hast du gemacht. Ich möchte die Verse 18 bis 20 noch lesen. Und ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch eine kleine Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Jesus spricht und in einer sehr, sehr seelsorgerlich feinen Weise, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Verwaist. In unseren Zeiten ist das nichts Schönes, oder? Man macht Jungschau und man merkt es einem Kind an, ob es ein Scheidungskind ist. Man merkt es einem Kind an, ob es ein Waisenkind ist oder nicht. Einfach vom Verhalten, weil das nicht normal ist, weil das einen Schaden mit sich trägt. Zu früherer Zeit, ohne Sozialstaat, ohne Adoption, was auch immer, Kind war auf sich alleine gestellt. Ich erinnere mich an die Biografien von Georg Müller. Zu seiner Zeit, das war 1850 oder sowas ungefähr, also noch nicht so lange her, nicht 2000 Jahre her, da haben die halt auf den Straßen gelebt in Bristol. Da haben die halt, wurden manchmal geschnappt und und mussten als Sklaven arbeiten. Für irgendwelche reichen Menschen mussten in Fabriken und so arbeiten. Anfang Industrialisierungszeitalter und so. Das war keine gute Zeit. Manche sind einfach gestorben auf den Straßen. Ein drastisches Bild, das Jesus hier verwendet und sagt, aber hey, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Jesus weiß, ohne ihn, die Jünger waren aufgeschmissen. Was passiert hier kurz vorher? Kurz vor Pfingsten. Also jetzt kommt ja dann die Karwoche, Karfreitag und so weiter. Da ist der Geist noch nicht in der Form da. Was passiert? Sie zerstreuen sich in alles, oder? Du warst doch mit ihm, die Magd zu Petrus. Ich kenne ihn nicht. Oder wohin hätten sie sich zerstreut, wenn der Herr sie nicht gesammelt hätte? Die ersten sind auf dem Weg ab nach Emmaus. Am Ostersonntag, das waren nicht viele Tage. Der Herr muss ihnen hinterhergehen und sie zurückholen, oder? Wohin würden sie gehen? Petrus fängt an, ein paar andere, geht im Genezareth-See, fängt an wieder zu fischen, der alte Beruf. Der Herr muss hingehen und sie holen. Jesus weiß, seine Schafe in dieser Welt werden einfach hoffnungslos aufgeschmissen, völlig zerstreut, wenn er nicht wiederkommen würde durch seinen Geist, er sie nicht verwaist, er sie nicht verwaist zurücklassen würde. Was ist die Folge daraus? Ich möchte Vers 19 lesen. Noch eine kleine Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr, physisch nicht mehr sehen. Ihr aber seht mich. Das ist wieder dieser Ausdruck, den wir vorher hatten, von genau anschauen. Ihr könnt noch in Gemeinschaft mit mir leben. Ihr könnt mich noch beobachten. Ihr könnt mich noch erfahren. Dieses Wort, das ist das gleiche wie oben. Das ist im Griechischen, klingt das sehr stark wie unser deutsches Wort Theorie. Wenn ich eine Theorie über irgendwas aufstelle, dann habe ich mich hoffentlich mit irgendwas sehr gründlich beschäftigt. Und nicht einfach nur mal aus dem Ärmel rausgeschüttelt. Und das ist dieses Wort von wirklich eine innige Gemeinschaft mit ihm zu haben. Weiter spricht der Herr in Vers 20, und da möchte ich ein bisschen stehen bleiben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Geht mal mit mir nochmal zurück in Vers 8. Was sagt uns dort der Thomas, der Philippus, Entschuldigung? Ich lese Vers 7. Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zum Herr, zeige uns den Vater. Wir hatten es gerade schon. Und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und ihr habt mich nicht erkannt. Das sagt er nach 3,5 Jahre. Nach 3,5 Jahre. In Kapitel 10 sagt er ausdrücklich, ich und der Vater sind eins. 10,30. Und Philippus, einer der 12, sagt zu ihm, Herr, zeig uns den Vater. Und er sagt, ihr habt noch nicht verstanden, wer ich wirklich bin. Matthäus 16, das Bekenntnis von Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, liegt hinter ihnen. Das haben sie verstanden, aber noch nicht in ihrer Tiefe. Sie haben noch nicht wirklich begriffen, wer Jesus ist und was er getan hat. Guckt mal, Jesus nennt 3 Aspekte, was sie erkennen werden in Vers 20. An jedem Tag werdet ihr erkennen, wir könnten einsetzen, wirklich oder in ihrer Zeit tief erkennen, dass ich in meinem Vater bin Das ist das, was ich versucht habe zu erklären. Jesus ist die wahrhaftige Präsentation und Repräsentation Gottes. Sie werden die vollkommene Einheit von Jesus und dem Vater begreifen und sehen das göttliche Werk in Jesus, dass man durch Jesus, oder besser gesagt, in Jesus Gott begegnen kann. Und ihr Lieben, da sind wir noch auf dem Weg, oder? Ich mit meinen jungen Jahren. Ihr, wenn ihr länger mit Christus unterwegs seid in euren alten Jahren, immer wieder sitzt ihr da. Ah, durch Christus kann ich Gott begegnen. Vielleicht besonders im Abendmahl. Oder? Das sind wir noch dabei. Und das, wie geschieht das? Jesus erklärt es hier, weil er in uns lebt und das entfaltet. Was steht hier noch? Ihr werdet erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir. Wir werden erkennen und begreifen, was es bedeutet, dass Christus in uns lebt. Es heißt hier in Vers 19 am Ende, weil ich lebe, werdet ihr leben. Das heißt, wir haben Anteil am Leben Jesu, ein Aspekt. Es bedeutet, dass die Jünger verstehen werden, was es bedeutet, dass Christus in ihnen lebt. Der damals physisch neben ihnen stand, vielleicht haben sie ihn in dem Moment berührt, er lebt jetzt in ihnen. Guck mal mit mir in Kapitel 15, wir sind dort im Zusammenhang des Weinstockgleichnisses. Ich bin der Weinstock, ihr seid der, mein Vater ist der Weingärtner, jede Rebe an mir und so bringt Frucht. Und da möchte ich dort lesen, Vers 9. Wie mein Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ihr in mir. Jesus sagt hier, er sagt, ihr werdet verstehen, ihr werdet erkennen, was es bedeutet, dass ich euch liebe in all seiner Tiefe. Ihr werdet erkennen, was es bedeutet, dass ich euch liebe. Ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen, Einheit mit dem auferstandenen Christus auf Englisch. Und dieser Autor entfaltet genau diesen Aspekt. Was bedeutet es, dass Christus in uns ist? Und er hat in seinem Buch verschiedene Kapitel und ich möchte, habe die einfach rausgeschrieben. Einfach um verschiedene Wahrheiten, die ihr sicherlich manche davon kennt, manche muss man euch erinnern. Was bedeutet es, dass Christus in uns ist? Und all das könnten wir jetzt in einzelnen Bibelstunden, Predigten ausführen, aber einfach nochmal kurz zur Erinnerung, welche Schätze mag in diesem Buch. Er gliedert dieses Buch anhand von einem Diamanten und sagt, all das sind verschiedene Facetten eines Diamanten, die wir in Christus haben. Zum Beispiel, in Christus haben wir eine wahre, die wahrhaftige Heimat, die himmlische Heimat. Er formuliert es so, dass wir aus dem Exil gesammelt werden, aus dem Leben in dieser Welt heraus gesammelt werden. In Israel gehören wir, in Jesus gehören wir zum wahren Volk Gottes, zum wahren Israel. In Jesus haben wir Anteil am neuen Adam, gehören wir zur neuen Menschheit nach dem letzten Adam. In Christus sind wir gerechtfertigt und gerecht, vollkommen juristisch unangreifbar vor dem Vater. Gigantisch, oder? In Christus haben wir alle Weisheit, weil Christus die Weisheit ist. Er ist uns geworden zur Weisheit. 1. Korinther 1, Vers 30. In Christus haben wir Anteil an Gottes Mission in dieser Welt, was er vollbringen möchte. Guck mal mit mir, da sind wir ganz nah dabei. Vers 13. Nein, Vers 12, Entschuldigung. Vers 12. Also in Kapitel 14 wieder, 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere tun, weil ich zum Vater gehe. Jesus sagt, hey, ihr werdet in meine Mission mit einsteigen, ihr werdet sie größer machen. Was meint ihr? Weltweit. Das haben wir in Christus. In Christus haben wir Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Petrus spricht davon, dass wir göttlicher Natur teilhaftig geworden sind. Gigantisch, oder? Gigantisch. In Christus sind wir Könige und Priester, wie er König und Priester ist. In Christus haben wir Anteil an seinen Leiden. Leid durch die Herrlichkeit entsteht. Paulus spricht davon, dass er Anteil an den Leiden des Christus hat. 1. Korinther, ne, Kolosser 1, Vers 25 oder so. In Christus haben wir Anteil an der Auferstehung. 1. Korinther 15 haben wir vorher gelesen. Haben wir Anteil an der Auferstehung. In Christus haben wir seinen Geist, das ist schon unser Text. In Christus gehören wir zum wahren Tempel Gottes. Es braucht kein Gebäude mehr aus Stein. Nicht mehr, braucht es nicht mehr. Warum? Weil Gott in uns lebt. In Christus sind wir wahre Ebenbilder Gottes. Das, was sich Gott mit Menschheit gedacht hat, geschieht in Christus. In Christus sind wir Söhne und Kinder Gottes. All das, sagt Jesus, ihr werdet erkennen, was das bedeutet. Der Geist wird euch das entfalten, wird euch das groß machen. Aber Jesus sagt noch einen weiteren Punkt. Was werden wir erkennen? Vers 20 nochmal. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir, das hatten wir jetzt, und ich in euch. Das ist sehr, sehr eng miteinander verwandt, da sind wir uns einig. Was bedeutet das ich in euch? Das ihr in mir ist unsere Stellung, die wir vor Gott haben, und ich in euch ist die Kraft dazu zu dienen, die Kraft dazu Sünde zu überwinden, die Kraft für ein Gott wohlgefälliges Leben. Warum? Weil der Christus, der damals gelebt hat und Sünde überwunden hat und Gott wohlgefällig gelebt hat, heute in mir lebt. Und ich bin davon überzeugt, er kann heute das Gleiche noch wie damals. Und wenn er das damals hingekriegt hat, dann kriegt er das mit mir auch hin. Christus in mir. Kapitel 15, Vers 7 möchte ich wieder lesen aus diesem Weinstockgleichnis. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das ist, was Jesus sagt. Meine Worte bleiben in euch. Und das ist die Kraft, dass ihr bitten könnt, und Gott wird es euch geben. Das ist die Kraft, wo wir bitten können, Vater, bitte schaffe es in mir, Sünde zu überwinden. Bitte schenke mir die Frucht der Liebe zu meinen Geschwistern. Punkt, 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 Punkt. Gott wird es geben. Erinnert euch an den Simson. Altes Testament, der Richter. Unglaublich stark, oder? Unglaublich stark. Warum? Weil der Geist Christi in ihm gewohnt hat. Als er denn dann gedämpft hat durch das Abschneiden seiner Haare, war er nicht mehr stark. Aber wenn er in ihm gewirkt hat, war er unglaublich stark und mächtig. Was sagt Jesus hier? Was? Er kommt, er geht von seinen Jüngern weg, aber er kommt durch den Geist wieder und wird in ihnen wohnen. Und erklärt da hier, dass sie die Tiefe dessen begreifen, wer Jesus wirklich ist und was seine Erlösung für uns bedeutet. Jesus durch seinen Geist wird uns entfalten, was die Tiefe dessen, wer er ist und was er für uns getan hat und tut. Komm, wir gehen zusammen in Kolosserbrief. Ich möchte euch das Gleiche noch von Paulus zeigen. Jesus macht das oft ja in so schöner bildlicher Sprache. Paulus macht das in theologisch prägnanten Aussagen. Deswegen glaube ich, ist es manchmal hilfreich, die gleiche Wahrheit nochmal von Paulus zusammenfassen zu lassen und damit das vielleicht nochmal verständlicher für den anderen zu machen oder nochmal zu wiederholen. Im Kolosserbrief. Ich möchte dort einsteigen in Vers 19. Kapitel 1, 19. Zuerst schauen wir uns an, was es bedeutet, dass Christus in Gott war. Kolosser 1, 19 war übrigens der Lernvers für die Kinderbibeltage. Ich glaube, ein Vers gut auswendig zu lernen. Da haben wir das Thema gehabt, wo wohnt eigentlich Gott? Unsere Botschaft war einfach, wohnt nicht im Garten, weil Adam ihn kaputt gemacht hat. Er wohnt nicht im Zelt, weil Gott will die Menschen ihn kaputt gemacht haben. Er wohnt nicht im Tempel, wo die Menschen ihn kaputt gemacht haben. Gott wohnt in Christus. Und wer in Christus ist, dort wohnt Gott. Gigantische Botschaft. Und da haben wir diesen Vers hier gehabt. Vers 19. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Und so weiter. Und durch ihn alles zu versöhnen, durch das Blut, Kreuz. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle. Die Fülle meint Gott in seinem ganzen Wesen. Wollte Gott in Christus wohnen. Gott in Christus, in all seinen Eigenschaften, in all seinen Wesenscharakterzügen. Wahrheit, Heiligkeit, Leben, Zorn, Liebe, Hass und all das, was dazugehört. Das war alles in Christus. Und dann guck mal mit mir in Kapitel 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Und so weiter. Wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Das heißt, diese Fülle Gottes, die in Christus war, ist jetzt in mir. Jetzt sind wir in ihm zur Fülle gebracht. Wir haben Anteil, Zugang zur ganzen Fülle Gottes in Christus. Gigantisch, oder? Kann es etwas Größeres, Herrlicheres, Schöneres, Vollkommeneres, Mächtigeres geben in dieser Schöpfung wie die Fülle Gottes? Nein, oder? Nein. Der Kontext hier vom Kolosserbrief ist deswegen, bitte lasst euch nicht von Menschen irgendwas sagen, ihr bräuchtet noch irgendeine Philosophie, ihr bräuchtet das Gesetz, ihr bräuchtet Gebote, ihr bräuchtet Opfer, ihr bräuchtet irgendwas. Deswegen lasst euch das nicht aufschwatzen. Wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Und da möchte ich noch lesen, Kapitel 1, Vers 27. Denen Gott, den Heiden, wollte Gott kundtun, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist in den Nationen. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung der Herrlichkeit können wir übersetzen mit Hoffnung auf Herrlichkeit. Das macht die gute Nachricht, meine ich. Das heißt, wenn du keine Hoffnung in deinem Leben hast, dass Gott gefälliges Leben da ist, dass Herrlichkeit, das meint Herrlichkeit, Gott gefälliges Leben, Gott gefälliges Wesen da ist, sondern nur Zorn, nur Wutausbrüche, nur Lieblosigkeit da ist, dann darf ich ja sagen, du hast Hoffnung, nämlich Christus in euch vermag das. Warum? Weil in ihm die ganze Fülle Gottes lebt und er das entfalten kann. Das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Wenn der Geist in euch einziehen wird, ich werde gehen, der Geist wird euch in euch einziehen und er wird in euch entfalten, was es bedeutet, dass ich in euch lebe. Genau das, was Paulus gesagt hat, dass ihr Hoffnung auf Herrlichkeit habt. Und wie wird der Geist das machen? Wie wird der Geist das machen? Wir gehen zurück zum Johannesbrief. Jesus erklärt uns das, wie der Geist das machen wird. Wenn wir hier diesen Abschnitt weitergehen, dann kommt ja diese Frage von diesem Judas. Und er fragt, hey, warum nicht die Welt, sondern wir? Und Jesus sagt, weil ihr mich liebt, deswegen die Welt nicht. Und dann kommt er in Vers 25 dazu und sagt, und ich mache einen Strich drunter mal. Ich fasse mal kurz zusammen, was ich bisher gesprochen habe. Guck mal da mit mir in Vers 25. 14,25, Johannes 14,25. Dies aber habe ich zu euch geredet, während ich bei euch bin. Also bisher habe ich das geredet, während ich bei euch bin. Aber jetzt, guckt mal, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch geredet habe. Was ich zu euch geredet habe. Jesus sagt, mein Dienst war bis jetzt und gleich werde ich gefangen genommen, ein paar Stunden später, dann werde ich gekreuzigt, dann komme ich nochmal kurz zu euch, dann bin ich aber weg, Himmelfahrt. Und dann kommt der Geist zu euch und er wird euch neue Lehre bringen. Jetzt nicht gleich einen Tomaten schmeißen, wenn ich das sage, er wird euch neue Lehre bringen. Er wird etwas der Lehren über das hinaus, was Jesus gesagt hat. Mit neue Lehre meine ich aber es nicht etwas ganz Neuartiges. Das erkläre ich gleich. Guck mal, wie es hier heißt. Wieder der Beistand kommt, der Heilige Geist. Und dann heißt es im Ende von Vers 26, und er wird euch alles lehren. Nämlich alles im Sinne von, Jesus hat bis dahin gelehrt und dann kommt, alles wird er euch lehren und euch an alles erinnern. Und was meine ich? Muss ich schon gucken. Ah, ich habe einen Punkt übersprungen. Genau. Nochmal einen Schritt zurück. Schaut mal in den Text nochmal rein. Hier steht, alles lehren und euch an alles erinnern. Und da möchte ich die Frage stellen, ich hätte eine andere Reihenfolge erwartet, oder? Erst erinnern und dann lehren. Stell euch vor, gesetzten Falls, ich würde hier wöchentlich predigen, dann könnte ich sagen, Letzte Woche habe ich euch das und das erklärt, ja? Erinnert ihr euch so? Und ihr würdet vielleicht nicken. Vielleicht würde einer sagen, nee, war schon ein bisschen her, so 7 Tage, ist schon ein bisschen Zeit. Aber mancher würde sich erinnern und dann würde ich sagen, und jetzt lasst uns das vertiefen. Und das ist im Grunde die gleiche Situation. Jesus sagt, ich habe bisher gelehrt. Da kommt der Geist und vertieft und erklärt euch und erinnert euch. Aber warum sagt er, ich lehre euch erst und dann erinnere ich euch? Das, da habe ich mich gefragt, das heißt, ich wirklich immer wieder an diesem Text habe ich gefragt, Jesus, was machst du hier? Warum diese Reihenfolge? Und ich möchte euch das erklären in diesem Sinne. Der Heilige Geist, ich führe es nachher in der Schrift aus, der Heilige Geist nimmt von den Schriften des Alten Testaments. Die Jünger sitzen da, nachdem Jesus weg war, lesen die Schriften des Alten Testaments und der Geist erklärt ihnen und sagt, guck mal, es bezieht sich auf Jesus. Und er erklärt ihnen, schau, das bedeutet Jesus. Ich nehme mal das Beispiel vom Tempel, Hesekiel 40 bis 48, die Tempelvision dort, Tempel wird so und so groß sein, wird die und die ausgebaut. Und vielleicht saß Petrus da und liest und denkt so, oh, Tempel, habe ich bisher nicht verstanden. Und plötzlich macht der Geist klack, hey, guck mal, ich verstehe. Und er erklärt es und sagt, guck mal, Jesus ist der wahre Tempel. Erinnerst du dich zurück? Der hat diesen Tempel hat aus dem Tempel ausgetrieben, hat gereinigt und hat gesagt, brecht diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen werde ich einen neuen Tempel, werde ich ihn aufrichten. Und damals hat er noch gesagt, und wir haben damals alle nicht verstanden, was er meinte. Was, Jesus, wolltest du damit sagen? Und die Schriftgelehrten haben es auch nicht verstanden. Und dann plötzlich sagt der Geist, Ling. Und dann steht da, er versprach von dem Tempel seines Leibes. Und plötzlich sieht Petrus da oder Johannes da und sagt, wow, Hesekiel spricht von Jesus, der der neue Tempel ist. Und das, Hesekiel 47, da fließen Ströme lebendigen Wassers. Johannes 7, an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und plötzlich geht es in seinem Kopf zusammen, weil der Geist ihn gelehrt hat. Und ihn erinnert hat und sagt, genau das hat Jesus versucht euch zu sagen. Aber ihr habt es damals noch nicht verstanden. Ich möchte euch das an der Schrift begründen. Und zwar in Kapitel 16. Im Vers 12. Wir sind immer noch in diesem Zusammenhang. Wir sind zeitlich vielleicht eine halbe Stunde später. Also damals zeitlich eine halbe Stunde. Ganz, ganz eng zusammen. Und das möchte ich lesen, Vers 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das ist das, was Jesus meint. Hey, ich hätte euch noch so viel zu erklären, aber ihr versteht's noch nicht. Warum? Weil der Geist noch nicht in euch ist. Ihr könnt es jetzt noch nicht begreifen. Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und wieder müssen wir fragen, was heißt Wahrheit? Ich bin der Weg in die Wahrheit und das Leben. Er wird euch vollkommen erklären, wer ich bin. Er wird euch die ganze Wahrheit entfalten. Vers 13, im zweiten Teil, denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen, wird er empfangen und euch verkündigen. Das ist, was ich versucht habe zu erklären. Der Heilige Geist zieht in den Jüngern ein und er nimmt von Jesus das Werk Jesu und entfaltet es den Jüngern und sagt, schau, das bedeutet das, das bedeutet das. Und dann sitzen die Jünger, ich zeige euch das gleich noch, sitzen die Jünger da, tatsächlich Johannes, irgendwann mal, und liest tatsächlich vielleicht Hesekiel diese Tempelprophetie. Und er versteht, Mann, er spricht von Jesus. Und Mann, jetzt verstehe ich, warum Jesus den Tempel gereinigt hat. Und warum er gesagt hat, brecht ihn ab und ich baue einen neuen auf. Gib mit mir an Johannes 2, bitte. Ich möchte euch zeigen, was ich euch gesagt habe, nicht meine Gedanken sind, sondern was ich euch gesagt habe, Johannes genau so sagen wollte. Johannes 2, ich möchte dort lesen, ab Vers 13. Und was war das Passa der Juden nahe? Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem und er trat in den Tempel. Und er fand im Tempel Rinder, Schafe, Tauben, Käufer, Wechsler und so weiter. Und er machte sich einen Geist und treibt sie alle hinaus. Also wir sind im Kontext der Tempelreinigung. Und dann spricht er, macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Vers 19, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Das sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, du willst ihn 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Und dieser Satz, Vers 21, ist ein Einschub von Johannes. Das hat Jesus damals nicht in diesem historischen Moment gesagt, sondern ist ein Einschub von Johannes. Und zwar nach Pfingsten, als er das Evangelium geschrieben hat, ungefähr 90 nach Christus. Da plötzlich hat er verstanden, was Jesus gesagt hat. Guck mal Vers 22 mit mir. Als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das er gesprochen hatte. Genau das ist es. Dann plötzlich bling und die Glühbirnen gehen auf und sie verstehen, Mann, jetzt verstehe ich, was Jesus gesagt hat. Jetzt verstehe ich das. Übrigens dann, wer das nachschauen möchte, Offenbarung 21 und Offenbarung 22 sind eine wunderbare Entfaltung von Hesekiel 40 bis 48, wo er das erklärt. Geht mal mit mir in Kapitel 12, bitte, im Johannesevangelium. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Es wird ein Palmzweig auf die Boden gelegt. Die Volksmenge rief, Hosianna, gepriesen sei der Name, kommt im Namen des Herrn, der Königs Israels. Dann holen sie das Eselfüllen in Vers 14. Vers 14 lese ich. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzen auf einem Eselfüllen. Zacharia, Kapitel 9, Vers 9. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch, als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich daran, dass dies von ihm geschrieben steht. Wieder das Gleiche. Jesus, warum ein Esel? Vielleicht einer hat gesagt, Moment, das ist doch Zacharia. Aber, verstehen wir nicht. Warum? Kapitel 20, noch eine dritte Stelle. Wir sind mittlerweile am Ostersonntag, am Ostermorgen. Johannes beschreibt das, wie er und Petrus zum Zelt rennen. Johannes ist ja der Jüngere, er flitzt vorne raus, er lässt den Petrus ein bisschen alt aussehen, kommt nicht hinterher. Petrus geht dann, als er ankommt, in die Gruft hinein und dann geht auch Johannes hinein. Und dann guckt man an Vers 8. Da ging auch der andere Jünger hinein, das ist Johannes, der als erstes zur Gruft gekommen war und er sah und glaubte. Er sieht, die Gruft ist leer, der Herr ist auferstanden. Und er glaubte, aber das Glauben aufgrund von Sehen, das ist nicht, was das Johannes-Evangelium möchte. Vers 9. Denn er kannte die Schriften noch nicht, dass er auf den Toten auferstehen musste. Wieder hat's noch nicht verstanden. Dann ein paar Tage später, spätestens ab Pfingsten, plötzlich verstehen sie. Ja, der ist auferstanden. Es stand so in den Schriften. Wir hatten es in der Schriftlesung heute. Gestorben nach den Schriften, auferstanden am dritten Tag nach den Schriften. Petrus sagt das 1. Korinther 15 ausdrücklich. Lasst uns das zusammenfassen. Was ist das Werk des Heiligen Geistes? Wie können wir in die Beziehung mit Jesus kommen? Und ich habe euch versprochen, der erste Punkt ist der längste. Den habe ich dann gefasst. Danach kommen noch 1, 2 kürzere Punkte. Wie in die Beziehung mit dem Jesus? Jesus lehrt, dass der Geist, er geht und der Geist kommt und er durch den Geist in ihnen Gemeinschaft mit ihnen haben wird. Und zwar, dass der Geist ihn aus den Schriften heraus erklärt, wer Jesus ist. Die Jünger, er verheißt ihnen, ihr werdet Jesus sehen, ihr werdet Jesus erkennen, das heißt begreifen, was er wirklich für euch getan hat. Und zwar darin, dass der Geist durch die Schriften erklären wird. Dass der Geist durch Jesu Werk aus den Schriften entfalten wird. Unser Herr sagt es in Kapitel 5, Vers 39, braucht ihr nicht aufschlagen. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint darin, ewiges Leben zu finden. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und dann sagt ihr, und ihr wollt nicht zu mir kommen. Gemeinschaft mit mir haben. Mir begegnen, um das Leben zu haben. Aus den Schriften. Jesus zu begegnen. Seine Herrlichkeit zu sehen. Zu sehen, dass er und der Vater eins sind. Er die göttliche Herrlichkeit hat, zu sehen, dass wir in Christus sind. Das heißt, Gott sieht uns wie Christus an und zu sehen, was es bedeutet, dass er in mir lebt und das Evangelium in mir entfaltet. Das sagt Jesus, das ist die Art und Weise, wie ich gehe, aber ihr weiterhin Gemeinschaft mit mir haben könnt. Und es ist besser. Das ist so viel besser, wie wenn Jesus nur neben uns steht. Der Geist gibt uns innerlich ein Zeugnis von Christus und entfaltet in uns. Und das, all das, was wir jetzt hatten, ist die Grundlage dafür, Jesus zu lieben und Jesus zu gehorchen. Ihr lebt, ich mache ein Bild, um das zu illustrieren, ihr lebt mit eurem Partner zusammen, aber ihr redet nicht mit ihm. Jetzt mit Jesus reden wir durch die Schrift. Aber ihr redet nicht mit ihm, ihr schaut ihn nicht an, ihr kennt ihn nicht. Was glaubt ihr, wie groß die Liebe für den Partner sein wird? Das ist ungefähr gar nicht da, oder? Liebe ist doch gerade Gemeinschaft, Liebe ist doch gerade Reden, Liebe ist doch gerade sich anzuschauen. Wer eine Fernbeziehung gelebt hat und mit dem Partner telefonieren oder schreiben konnte, der weiß, was es bedeutet, den Partner nicht wirklich zu sehen. Das ist nicht gut, das ist nicht das Vollkommene. Liebe bedeutet gerade, aus Gemeinschaft mit ihm herauszuleben. Kapitel 17, Vers 24, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Gigantisch. Jesus möchte die Gemeinschaft mit ihm haben. Und daraus entspringt Liebe zu den Jüngern. Ich möchte jetzt diesen Rahmen anschauen in kürzerer Zeit, weil ich glaube, die Grundlage haben wir. Vers 15 möchte ich lesen, Kapitel 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Hier müssen wir auf die Übersetzung aufpassen. Meine Übersetzung hat hier wirklich, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote als Befehl. Es ist aber besser an dieser Stelle mit einem zu übersetzen, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das Geschirr kann man auf verschiedene Weise übersetzen. Ich denke, dass diese Übersetzung die richtige ist, zu sagen, wer mich liebt, der wird sicher meine Gebote halten. Das ist ein Automatismus. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Vers 23 steht dann ausdrücklich so, wer mich liebt, der wird meine Worte halten. Was Jesus sagen möchte ist, wenn ihr mich liebt, das heißt aus der Gemeinschaft heraus mit mir lebt, dann kann es nicht anders sein, als dass ihr meine Gebote haltet. Es kann gar nicht anders sein, weil das ist Ausdruck von Liebe. Wenn wir im Zusammenhang dieses Wort Liebe hier anschauen, Jesus definiert das Wort Gebot, er definiert es zum Beispiel in Kapitel 15, Vers 12, dort steht, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Das Gebot ist Liebe, deswegen können Liebe und Gebot nie getrennt sein. Und deswegen kann, wer Jesus liebt, kann es nicht anders sein, als dass wir ihm nachfolgen und seinem Gebot entsprechend leben. Aber wie geschieht das? Aus der Beziehung heraus, aber wie weiß ich in der konkreten Situation, wie das Gebot aussieht? Weil Jesu Gebot so allgemein ist, ihn zu lieben und die Brüder zu lieben, ihm zu glauben, die Brüder zu lieben. Wie sieht das konkret aus? Ich möchte mit euch da in Vers 21 reinschauen. Was steht hier bei euch in der Übersetzung? Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wie aber kann ich die Gebote Jesu haben? Im Kontext der heutigen Predigt, überlegt mal kurz, wie habe ich das Gebot Jesu? Haben wir Steintafeln? Wir haben Christus. Das ist der Zusammenhang, genau. Weil Christus, weil der Geist in uns lebt, lebt das Wort Gottes in uns, oder? Da lebt das Gebot in uns. Und dann kann er uns sagen, was die Gebote bedeuten. Er kann sie konkret anwenden. Wir haben das Gebot in uns. Ich erinnere euch an Jeremia. Ich werde einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund am Sinai. Und ich werde meine Gesetze in ihr Innerstes geben und sie auf eure Herzen schreiben. Neuer Bund. Wir sind am Abendmahl, oder? Genau das. Hesekiel. Ich werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben und ich werde euer steinernes Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben, und dann schaut mal, und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte tut und bewahrt. Und ich werde bewirken, dass ihr mir gehorsam seid. Jetzt wissen wir wie. Darin, dass der Geist und das Christus in uns lebt. Darin wirkt Gott das in uns. Jesus sagt, wer mein Gebot hat, der wird sie halten. Wie? Darin, dass der Geist in uns lebt, dass der Geist uns Christus entfaltet und so Liebe zu ihm schenkt. Was ist das hier für ein Text? Ist das ein, ich gehe, Jünger, und dann bitte kümmert euch darin, dass der Geist in euch lebt? Oder ist das ein Text, der sagt, ich gehe und es wird so passieren? Vers 15 steht, und ich werde den Vater bitten. Vers 16. Und er wird es tun. Das ist ein Versprechen, was wir hier haben, Jesu an seine Jünger, dass er in seinen Jüngern gehorsam wirken wird. Es wird daran kein Weg vorbei. Er wird das wirken. Und wenn er es durch Zucht tut, aber er wird es wirken. Er wird dafür sorgen, dass seine Jünger am Ende vollkommenen Gehorsam in der Ewigkeit haben werden. Das hat Jesus versprochen. Was war die Botschaft der heutigen Predigt? Was war das Wort Gottes heute? Ich habe sie überschrieben mit: Die Liebe zu Jesus bedeutet, aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus ihm nachzufolgen. Liebe zu Jesus bedeutet, aus der Gemeinschaft heraus ihm nachzufolgen. Und die Anwendung dieser Botschaft ist bitte jetzt nicht: Lies deine Bibel, bete und hab Gemeinschaft mit dem Herrn, denn sonst bist du nicht gehorsam. Wenn ihr mich so verstanden habt, dann habt ihr mich eine ganze Stunde lang missverstanden. Die Botschaft ist nicht: Lies deine Bibel, hab Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist nicht die Botschaft, sondern dieser Text, was Jesus bewirken möchte in diesem Text, ist, seine Jünger, die in Traurigkeit sind, weil ihr Herr geht, auszurichten und zu sagen, zu trösten, da hat Luther gut übersetzt, zu trösten, sagen, er kommt ein Tröster, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen und ich werde es in euch wirken. Wir werden weiter in Gemeinschaft sein, auch wenn ihr mich nicht seht. Und ich weiß, es macht manches beschwerlich, ich würde es mir auch wünschen, dass mein Herr hier in der ersten Reihe sitzt. Dann würde ich in der ersten Reihe sitzen, mein Herr hier, ist klar. Aber es ist die Zeit, wir leben im Glauben. Und er sagt, es ist gut so, wie es ist. Es ist sogar besser so, weil der Geist in euch lebt. Das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen des Herrn an seine Jünger. Ich möchte euch das, was wollte der Herr bewirken? Guckt mal mit mir noch in Vers 27 bis 29. Die Verse möchte ich zum Abschluss lesen. Was sind die Worte des Herrn an uns? Wir haben vorher gelesen bis 26 und jetzt direkt im Anschluss: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Was möchte der Herr bewirken? Der Herr möchte, dass diese Wahrheit Frieden in uns bewirkt. Warum? Er wird es schaffen. Wenn du denkst, mein Gehorsam, meine Nachfolge Jesu ist so eine Katastrophe, vielleicht war die letzte Woche voll von Sünden und Ungehorsam und Lustlosigkeit. Jesus möchte es Frieden wirken. Er wird es in dir schaffen. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Das, was Jesus hat, ist ein besserer Frieden, wie du versuchst, ihn in der Welt zu finden. Euer Herz werde nicht bestürzt und seid nicht furchtsam. Aber Jesus, wie soll ich dir nachfolgen? Wie soll ich es schaffen, das und das und das und das zu tun? Seid nicht bestürzt, seid nicht furchtsam. Der Text ist eine Verheißung. Gott wird es in dir schaffen. Er wird es in dir bewirken durch seinen Geist. Vers 28. Ihr habt gehört, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe und ich komme zu euch. Ich gehe. Himmelfahrt, ich komme an Pfingsten. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Sag jetzt, das ist das Beste für mich. Kapitel 16 sagt übrigens, das ist das Beste auch für euch. Und jetzt, Vers 29, jetzt habe ich es euch zu euch, und jetzt habe ich es zu euch gesagt, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Wenn ihr jetzt dort saßt und sagt, Schroben, okay, meine letzte Woche war eine Katastrophe, mein letztes halbes Jahr war eine Katastrophe, und du sagst einfach, erschrick nicht, fürchte dich nicht, Gott wird es in dir schaffen. Wie soll ich einfach in Sünden weiterleben? Jesus sagt, ich habe es euch vorhergesagt, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Vertraue dem Herrn, glaube unserem Herrn Jesus, dass er gesagt hat, er wird das in uns bewirken. Vertraut ihm. Vertraut ihm. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich wollte es noch mit meiner Frau absprechen. Hab's es vergessen. Jetzt mache ich es trotzdem. Wir haben in letzter Zeit festgestellt, dass unsere Gesprächs- und Diskussionsgrundverhältnis nicht die beste ist. Könnt ihr euch da vielleicht auch andere Wörter raussuchen, wie ihr das dann benennen wollt. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, dass wir mit Meinungsverschiedenheiten nicht so umgehen, wie es den Herrn ehrt. Sag mir das mal so. Immer mal wieder, genau. Was haben wir damals gesprochen? Haben wir gesprochen und überlegt und hier in der Vorbereitung mit diesen Texten und so weiter. Wir haben uns entschieden, wir suchen uns keinen Eheratgeber. Es gibt's, ich bin mir sicher, wir können christliche Literatur, Amazon eingeben, christlicher Eheratgeber für Punkt, Punkt, Punkt. Finden wir bestimmt. Es gibt, ich habe es neulich gesehen, es gibt sogar christliche Ratgeber für Abnehmen. So. Braucht ihr nicht zu suchen, das war eine Katastrophe, ich habe es ein bisschen gelesen dann. Okay, wir haben gesagt, wir suchen uns keinen Eheratgeber. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, wir lesen jeden Abend, bevor wir ins Bett gehen, einen Abschnitt im Matthäus-Evangelium. Schlachterbibel, die hat schöne, kurze Abschnitte, das ist, wenn man abends müde ist, wunderbar. Lesen einen Abschnitt und stellen uns eine Frage. Wie wird uns Jesus vorgestellt, dass wir ihn lieben können? Und das jeden Abend. Reden kurz darüber. Und dann im Vertrauen, dass der Herr wirken wird. Wir bitten, bitte veränder. Schenk uns Veränderung. Und im Vertrauen, dass das, was hier steht, wahr ist. Dass uns der Geist Christus entfaltet. Dass die Gemeinschaft mit ihm führt. Und darin Liebe und Gehorsam zu ihm schafft. Vielleicht kann ich, wenn es nächste Mal da bin, euch erzählen, wie es ausgeht. Ich bin zuversichtlich, dass der Herr es wirken wird. Vertraut dem Herrn. Vers 29. Jetzt habe ich euch gesagt, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt. Glaubt daran. Vertraut dem Herrn. Lebt aus der Beziehung in der Gemeinschaft mit ihm. Amen.